Wir hören den Textabschnitt, der der Predigt von Pastor Norbert Rose zugrunde liegt. Und zwar aus 1. Johannes 4, die Verse 11 bis 21. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und wir haben erkannt und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Lieber Vater, danke für die Sendung deines Sohnes als Heiland der Welt. Danke, dass du die Liebe bist und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dir und du in ihm. Und Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und du sagst uns in deinem Wort, dass wir dich und die Brüder lieben sollen. Damit stehen wir oft im Defizit. Wir kommen deshalb zu dir und bitten dich um Vergebung aller Lieblosigkeiten, vor allem Brüder und Schwestern gegenüber. An diesem Morgen klagen wir dir auch die Not des Krieges in der Ukraine. Wir bitten dich, erbarme dich über alle Verwundeten, Verzweifelten, Fliehenden und weiteren Betroffenen. Wir bitten dich für die Verantwortlichen, besonders auch für unsere Regierung, und möchten es dir stellvertretend sagen, schenke ein baldiges, friedvolles Ende. So wahr mir Gott helfe, auch an dieser Stelle sind wir total abhängig von dir. Wir bringen dir auch die Schuld in unserem Volk mit den 100.000-fachen Abtreibungen jährlich. Wir bitten dich, erbarme du dich über uns, unserem Volk. Wir bitten dich für dein Volk Israel und die Gemeinde in der Verfolgung. Und wir möchten es dir wieder sagen mit dem Liederdichter. Zionsstille soll sich breiten, um mein Sorgen, meine Pein, denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewigen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Was gewesen, werde stille, stille, was dereinst wird sein, all mein Wunsch und all mein Wille gehen in Gottes Willen ein. Und segne du jetzt Norbert Rose, dass er uns dein Wort in Vollmacht sagen kann. Amen.
Gehalten im Netz der Liebe, ewig gehalten, für immer gehalten. Noch einmal heute Morgen also einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, wo es noch einmal um diesen ganz dicken roten Faden der Liebe Gottes, der Liebe Jesu zu uns geht. Wir haben das schon einige Male gesehen und dann könnten vielleicht denken, jetzt ist langsam auch mal genug. Noch einmal dieses Thema der Liebe. Das war schon in Kapitel 2 behandelt, wo es um die Bruderliebe ging und dass wir nicht die Welt lieb haben sollen. Dann war in Kapitel 3 noch einmal das Thema, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Kapitel 4 war es schon einmal, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollten. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und im Hintergrund hören wir natürlich diese Worte auch aus dem Johannesevangelium. Die muss ich Ihnen gar nicht alle extra zitieren. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das taucht hier natürlich wieder auf, diese Betonung, so sehr. Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann dieser kleine Nachsatz, ihr seid meine Freunde. Immer wieder dieses Thema. Und was Johannes zu diesem Thema treibt, ist ganz offensichtlich, nämlich ähnlich wie bei uns, die Liebe Gottes ist ein riesengroßes Thema. Wir reden so viel davon. Wir singen davon. Wir erklären das an. Wir wissen ganz genau, was Liebe eigentlich ist. Wir haben da tausend Ideen, was man alles dazu sagen könnte. In der Gemeinde ist das permanent das Thema von der Liebe, die ohne Ende ist, und diese Liebe ist erschienen unter uns, sie ist nun da, sie ist nicht nur flüchtig vorbei, gerauscht an uns, nicht nur ganz kurz aufgeleuchtet, sondern sie ist sichtbar geworden, sie ist unter uns, sie ist erschienen. Und erschienen meint ja, jetzt ist sie wirklich da. Sie ist eine neue Wirklichkeit in unserem Leben, eine neue Wirklichkeit in dieser Welt, in der wir leben. Sie ist sozusagen verfügbar. Man könnte einfach nach ihr greifen. Und sie soll in uns bleiben. Also auch in uns, nicht kurz nur so mal vorbeirauschen, sondern in uns bleiben. Sie soll in uns vollkommen sein. Manche Bibelübersetzungen haben, sie soll vollkommen in uns sein. Das kann man missverstehen, dass die Liebe vollkommen in uns sein soll, sondern dass sie in uns vollkommen sein soll, ist diese Formulierung. Und genau da setzt schon ganz früh in der Gemeinde eine riesengroße Ernüchterung ein. Und ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen, denn die Frage, wo ist sie denn nun, die Liebe? Wo ist sie hin? Wo ist sie erschienen? Wo ist sie geblieben? Wo sieht man sie noch in dieser Klarheit, wie sie hier beschrieben ist? Denn es scheint sich ja alles zu wiederholen, was wir schon vom Alten Testament erkennen, etwa in Hosea 6, wo es so ganz bitter festgestellt wird, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer, aber eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der früh morgens vergeht. Kaum ist die Sonne aufgegangen, schwupp, alles vorbei. Alles verflogen, nichts mehr zu sehen davon. Und das sagt Gott seinem Volk. So ist das mit eurer Liebe. Die mag zwar hier und da sichtbar sein, aber eben nur ganz kurz, ganz flüchtig und schon ist sie wieder verschwunden. Kaum ist die Sonne da, ist alles vorbei. Und darum ist auch Johannes mit den anderen Aposteln noch lange nicht fertig mit diesem offensichtlich so wichtigen Thema. Dass der ewige Gott überhaupt ein Gott der Liebe ist, ist ja schon etwas, was viele unserer Zeitgenossen gar nicht richtig verstehen können, abgesehen davon, dass gar nicht so genau klar ist, was ist denn überhaupt Liebe? Wie definiert man das bei all dem Geplärre, was wir da hören? Aber wir würden eher verstehen, wenn wir sagen würden, Gott ist ein Gott des Zorns. Ja, so wie wir einen ungeheuren Zorn in uns empfinden und manchmal denken, da könnte aber auch mal ein bisschen so reagieren, wie wir auch gerne reagieren würden. Nämlich mal deutlich sagen, wo es lang geht. Wir würden verstehen, wenn wir von einem Gott des Rechts und der Gerechtigkeit reden würden und das viel deutlicher sagen würden. Wir würden verstehen, wenn wir von einem Gott der Klarheit und vielleicht auch der Härte reden würden. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist, sagt der eine, der da seine Funde vergraben hat. Ein harter Mann. Es könnte genauso gut, wie es ganz, ganz viele, vielleicht sogar die Mehrheit unserer Zeitgenossen, auch die Mehrheit der Theologen versteht, ein Gott der Gleichgültigkeit sein. Ein Gott, der irgendwann einmal diese Schöpfung angestoßen hat, ihr einen Schubs gegeben hat in irgendeinem Urknall oder sowas und seitdem lässt das einfach laufen, wie es läuft und hat sich daraus zurückgehalten. Ein Gott der Gleichgültigkeit, der sich nicht mehr interessiert für das, was in dieser Welt geschieht. Warum sollte er sich interessieren für eine Welt, die ihn ja auch gar nicht will? Jedenfalls in größeren Zahlen. Warum sollte er nur einen Finger rühren für eine Welt, die nicht nach ihm fragt? Warum sollte er irgendetwas tun, nachdem die Welt ihm so deutlich nicht nur die kalte Schulter zeigt, sondern immer wieder deutlich macht, dass er sich bitteschön heraushalten soll aus unserem ach so schönen Leben? Misch dich doch nicht ein in unser kleines Leben. Wir wissen selber, was gut ist. Wir wissen auch selber, was wir wollen. Und wir brauchen niemanden, der sich da einmischt. Wir würden ja gerade noch verstehen, wenn Jesus sein Leben riskiert hätte für seine Freunde, wie es an anderer Stelle heißt, würden verstehen, wenn er sich für die Guten, für die Frommen, für die Gerechten, für die, die sich ein wenig bemüht haben, auch einsetzt und engagiert, für Leute, die es irgendwie auch verdient haben. Vielleicht für die Armen, für die Benachteiligten, für die, die sich wirklich bemühen nach Leib und Seele. Aber Jesus geht ja noch viel weiter, dass er sich nicht nur bemüht und dass er nicht nur sein Leben riskiert, sondern dass er sein Leben hingegeben hat für eine verlorene Welt. Dass Jesus sein Leben nicht nur für seine Freunde hingegeben hat, das haben wir am Eingangswort gehört, sondern als wir noch Sünder waren, im Parallelwort sagt Paulus, als wir noch Feinde waren. Um das ganz deutlich zu zeigen, was für eine Liebe uns hier begegnet, diese Steigerung, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und mit dieser fokussierten Schau beginnt ja Johannes diese Verse, indem er das noch einmal so überdeutlich ausdrückt in dieser Zuspitzung, wenn er sagt, ihr Lieben, wenn Gott uns auf solch eine, so ist es eigentlich zu verstehen, nicht so hat Gott die Welt oder uns geliebt, sondern wenn Gott uns auf solch eine Weise geliebt hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir noch nicht nach ihm gefragt haben, wenn Gott uns so erschienen ist, wenn der Ewige sich so offenbart hat. Und die Formulierung, die Johannes gebraucht, sagt eigentlich, wenn das also wahr sein sollte, also ganz vorsichtig formuliert, wenn das also wahr sein sollte, dass wir auf solch eine Weise geliebt sind, dann wäre es doch selbstverständlich, dass wir auch einander lieben. Dann wäre es doch unsere Schuldigkeit. Dann wäre es etwas ganz Selbstverständliches, dass wir einander lieben. Und zwar nicht nur die Freundlichen und die Sympathischen und die, die uns irgendwie nahestehen, sondern auch und gerade denen, die unbequem sind, die anstrengend sind, die weniger freundlich sind, die uns manchmal das Leben schwer machen, die ganz wunderlichen und sonderbaren Typen, die da alle auch um uns sind, auch die lieb zu haben. Selbst die Feindseligen. Und da merken wir plötzlich, wie es innerlich ein wenig anfängt zu rebellieren, dass wir es wohl gerne möchten, aber dass wir merken, das kriegen wir so ohne weiteres nicht hin. Das wäre zu erwarten, sagt Johannes. Das sollte man voraussetzen. Das wären wir ihm und unseren Nächsten schuldig. Die Wirklichkeit aber, die sieht in aller Regel völlig anders aus. Und das erleben wir selber unter uns und an uns, dass da diese Liebe doch nicht so vorhanden ist. Wir merken, wo das Problem ist, dass da was nicht stimmt, dass da irgendetwas nicht funktioniert. Was stimmt denn da nicht? Das, was wir gesungen haben, dass wir eine Sehnsucht haben nach dem Kreuz, dass wir gerne noch einmal kommen möchten und noch einmal und immer wieder diesen Ort suchen. Vielleicht haben wir gedacht, wir gehen da mal kurz an diesem Kreuz vorbei, schauen mal, was es da gibt, nehmen das mit, was uns offensichtlich ist. Bekennen da auch, dass wir hier und da ein wenig schuldig geworden sind, nennen unsere Schuld beim Namen, gehen regelmäßig brav auch in die Gemeinde, vielleicht auch noch zum Abendmahl, wähnen uns auf der sicheren Seite, was ja auch gut ist, und dann müsste es eigentlich doch genug sein. Es ist aber nicht genug. Unserem Gott ist es nicht genug. Jesus ist es nicht genug. Dass wir insgesamt dann doch so weiterleben wie vorher auch und uns manchmal wundern, dass alles genau so weiterläuft, wie es schon immer war. Dass es nicht so weitergeht, wie es immer war, sondern dass etwas Neues hineinkommt in unser Leben und wir uns nicht beklagen sollten, wenn sich da gar nichts verändert hat in unserem Leben, sondern dass wir gerade dann hingehen dürfen, dass wir es gerade dann sagen dürfen, lieber Herr, du hast uns so große Worte gegeben, es kommt einfach nicht bei mir an. Da ist nichts zu sehen von dieser Liebe, die du hineingelegt hast in diese Welt, in mein Leben hinein und auch damit mit meinem Defizit, mit meinen Mängeln unter das Kreuz Jesu zu gehen und sagen, da fehlt's mir noch. Statt sich zurückzulehnen und zu denken, kommt's noch irgendwann oder auch nicht. Genau hinzusehen und zu registrieren, wie schwach wir manchmal sind in dieser Hinsicht. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. An anderer Stelle, wenn ihr Liebe untereinander habt, und hier heißt es, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Sein Geist in mir, das ist ja viel mehr als nur eine Floskel. Da ist etwas Neues in mir, in meinem Leben, in meiner Person, in meinem Herzen. Und das, was da Neues in mir, das soll und das darf mein Leben wirklich von Grund auf verändern. Dieser Geist, der nun in mir ist, genau dieser Geist, also nicht nur irgendetwas von ihm, sondern dieser Geist, ja welcher Geist? Dieser Geist, der Jesus ans Kreuz getrieben hat für uns. Das ist der Geist. Auch der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Aber zunächst einmal dieser Weg hin zum Kreuz. Das ist ja dieser Weg, den wir in diesen Wochen Sonntag für Sonntag vor uns haben. Das ist ja nicht nur eine Idee gewesen von ihm und dass Jesus sagt, ich gehe mal diesen Weg und schau mal, wie weit ich da gehe, sondern dass wir das an ihm so deutlich sehen, spätestens in Gethsemane, wie er getrieben war von genau diesem Geist. Du musst diesen Weg gehen, hinauf nach Jerusalem, hinauf ans Kreuz und am Ende auch hinauf zum Vater, aber immer über diesen Weg des Kreuzes. Wir verstehen, der Geist ist nicht für schöne Stunden da, für ein schönes Gefühl da, für emotionale Erlebnisse im Glauben und Erfahrungen, sondern der Geist ist dazu da, dass er uns treibt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wenn ich das richtig verstehe, Sie können mir ja gerne widersprechen, nachher, jetzt geht es nicht so gut, aber nachher können Sie ja sagen, nee, das sehen Sie falsch. Aber wenn ich es so richtig verstehe, dann kann es nicht anders sein, als dass dieser Geist uns genau auf diesem Weg auch treibt. Wir müssen nicht bis ans Kreuz wie Jesus. Aber dass er uns treibt, denen nachzugehen, die noch immer verloren sind. Und wenn es auch gegen manche Widerstände, gegen manche Anfeindung geht, aber dass wir getrieben sein dürfen. Und wenn wir es noch nicht sind, dass wir auch sagen dürfen, Herr, da fehlt noch was. Ich spüre da nichts für meinen Nächsten. Ich spüre da nichts für meinen Nachbarn, der keine Ahnung hat, wer du bist. Treib mich doch mal. Zieh mich doch mal. Lass doch diesen Geist in mir einmal wirksam werden, wie du es verheißen hast. Sein dieser Geist in mir, getrieben auf diese Weise ans Kreuz für seine Feinde. Das ist diese Formulierung und dieser Weg. Und dieser Geist möchte in mir wirken, das heißt, er möchte wirksam sein. Er möchte sein gutes Werk in mir tun und an mir tun und durch mich tun und für mich tun. Suchen Sie sich was aus. Wo Sie anfangen, ist egal. Hauptsache, Sie fangen an. Was er alles an uns, mit uns, durch uns, in uns tun könnte. Und dann verstehen wir, dass das nicht spurlos an uns vorbeigehen kann. Das muss man sehen können. Man wird genau das an uns sehen, sagt Jesus, was seinem Wesen entspricht. Denn Gott ist Liebe. Das ist ein ganz kleiner Satz nur. Gott ist die Liebe. Und das haben wir schon tausendmal gesungen, schon als Kinder. Gott ist die Liebe. Das geht so an uns vorbei, als wäre das ganz selbstverständlich. Gott ist die eine Liebe. Und wenn Gott die Liebe ist, dann kann sein Geist nichts anderes sein als Liebe. Getrieben von der Liebe Gottes. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist der Sinn aller Kindschaft, dass das Wesen des Vaters in seinen Kindern wiedergefunden wird. Kindschaft hat nicht den Sinn, dass wir alle kindisch werden oder naiv oder leichtgläubig, sondern dass wir Kinder Gottes werden, dass wir Nachahmer seines Wesens werden. Dass sein Wesen in uns lebendig werden kann. Darum hatte Johannes das ja so deutlich vorausgeschickt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Das ist ja ganz wichtig, dieser Nachsatz. Nicht nur heißen sollen, sondern ja, wir sind es auch. Und nun schauen wir noch einmal genauer hin, nämlich die Frage, was ist denn Liebe eigentlich? Liebe hat es ja immer mit einer sehr konkreten Hinwendung zu tun. Wer jemals verliebt gewesen ist, der weiß das, dass plötzlich alle anderen unwichtig werden. Dass es nur noch um eine Person geht, um die Fokussierung auf einen Menschen und alle anderen vorläufig zumindest irgendwie nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern irgendwie verschwinden in einer Grauzone, in einem Nebel. Das ist die Liebe, dass es zu einer Fokussierung kommt zu einem einzigen Menschen. Und diese Fokussierung, das kennen die meisten von uns auch, die nimmt immer mehr zu. Und wir staunen, was für eine Dynamik das entwickeln kann. Und wenn wir schon in unserer großen Verliebtheit solch eine Dynamik erlebt haben, erinnern Sie sich daran, was wird das für eine Dynamik sein, wenn dieser Geist der Liebe in uns dynamisch wird, seine Kraft entfalten kann, wirken kann, was er wirken will. Immerhin zu dem Menschen, der gemeint ist, der mir in den Weg gestellt ist, für den ich da bin und eine Verantwortung habe. Und wir merken, wie uns Menschen dann auch in den Bann ziehen können, wie wir sogar fasziniert sein können von Menschen, die vielleicht zunächst uns beeindrucken. Aus welchen Gründen auch immer. Dass wir uns auch beeindrucken lassen von der Verlorenheit von Menschen. Jesus war beeindruckt, wie verloren Menschen sein können. Und hat sich ganz darauf fokussiert, diesen Verlorenen nachzugehen. Er hat nicht gesagt, ach ja, die lassen wir auch noch ein bisschen mitlaufen. Aber mich interessieren die Guten, die, die fromm sind, die mir sympathisch sind. Die hat er alle in die Wüste gestellt, um dem einen nachzugehen. Wenn diese Liebe in uns wirksam werden könnte, diese Faszination für das Verlorene, für das, dem wir nachgehen dürfen. Und diese Liebe ist erschienen in seinem Sohn Jesus. So hat er sich offenbart. In Jesus, in seinem Geist, in seiner Liebe zu uns. Und jetzt sagt Johannes, jetzt sind wir mit ihm verbunden. Wir sind eine Einheit geworden mit ihm durch diesen Geist. Das ist nicht nur ein Gedanke, nicht nur eine große Idee, nicht nur eine schöne Formulierung, sondern der Ewige selbst hat sich mit meinem kleinen Leben verbunden. Und diese verrückte Verbindung, die taucht ja immer wieder hier auf, nämlich, dass der Ewige Mensch wird und dass der Ewige hineinkommt in mein Leben, der unsichtbare Gott, den niemand jemals gesehen hat, den wir in dieser Zeit auch niemals sehen werden. Dieser ewige Gott tritt hinein in unser Leben und verbindet sich von sich aus mit uns und offenbart sich in uns, zeigt sich in seiner wahren Natur und wird lebendig in uns. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Das ist ein steiles Bekenntnis. Wir müssen das noch ein paar Mal uns vor Augen führen. Der den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Ich habe diesen Namen über Jahrzehnte nicht gebraucht, den Heiland. Sie kennen das vielleicht noch aus Ihren Kindergottesdiensttagen. Da haben wir das immer so gehört, das ist der Heiland. Das ist mal der liebe Heiland und mal der fürsorgliche Heiland und der traurige Heiland, wenn wir da irgendwo die falschen Kreise ziehen. Und dann ging dieser Name irgendwie verloren, jeweils in meiner Perspektive. Der kam dann 30, 40 Jahre lang nicht mehr vor und plötzlich stand da eine ältere Frau, eine Schwester vor mir und sprach immer vom Heiland. Und ich dachte, so sprechen doch Kinder, doch nicht Erwachsene. Bis ich gemerkt habe, das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Es gibt eigentlich keinen schöneren, keinen klareren, keinen fast größeren Namen als diesen Namen Jesu, nämlich der hier gebraucht wird. Er ist der Heiland der Welt. Er ist der Heiland der Welt. Nehmen Sie diesen Namen mit. Er ist der Heiland der Welt. Dieser Name mag ungewöhnlich sein, aber dass wir ihn neu begreifen, neu festhalten, er ist der Heiland, in dem das Heil der Welt liegt. Er ist der Heiland, in dem das Heil der ganzen Welt liegt. Wir können es noch mehr steigern. Er ist der Heiland, in dem das ganze Heil der ganzen Welt liegt. Dann haben wir es. Jesus, der Heiland der Welt. Und an der Stelle würden manche aussteigen und würden sagen, was soll das mit dem Heiland? Das brauche ich nicht. Ich komme auch gut ohne Heiland zurecht. Ohne Erlöser, ohne Retter. Darf ich Sie mal fragen? Also ich vermute, da ist eigentlich wahrscheinlich keiner unter uns, der das jetzt so sagen würde, vielleicht sogar auch nicht denkt, dass er ohne diesen Heiland auskommt. Wir erleben das doch gerade, dass die gesamte westliche Welt im Augenblick staunt, was da geschieht und sehnsüchtig nach einem Heiland sucht. Ja, Sie würden es niemals so sagen, aber genau das geschieht doch in diesen Tagen, nämlich die Frage, wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus, den wir gerade erleben? Jeden Tag neu, von morgens bis abends, sehen wir die Nachrichten und stehen davor und denken, was tun wir denn jetzt? Wie kommen wir da wieder raus? Bei Corona haben wir ja schon gedacht, das wäre schlimm. Jetzt haben wir den Eindruck, ach Corona, das war eigentlich irgendwie eine Episode, das war nicht ganz einfach, aber das, was wir jetzt erleben, das ist wirklich böse, das ist schlimm. Und das direkt vor unserer Haustür mit der Ukraine und Russland und dieser Erstarrung einer gesamten westlichen Welt, dass selbst der NATO die Hände gebunden sind, die ja alle Möglichkeiten, alle Techniken der Welt in der Hand hat und trotzdem weiß, wir können da nichts machen. Wer hätte das gedacht? Vor 2, 3, 4 Wochen das für möglich gehalten, wie wir alle nur noch in eine Richtung starren, in Richtung Ukraine und uns fragen, wie kriegen wir das wieder hin? Wo ist der, der das wieder hinkriegt? Und jetzt suchen wir suchen ja tatsächlich wie die Irren. Alle Welt sucht nach diesem Erlöser, nach diesem Befreier, die USA vielleicht mit ihrem Präsidenten. Manche sagen, der Vorgänger, der hätte das vielleicht besser gemacht. Ja, sehen sich schon wieder nach diesem anderen Erlösertypen, den es da gab. Oder vielleicht Präsident Erdogan, der Türke, haben wir gedacht, das könnte doch was werden. Der Chinese, Xi Jinping, da muss ich immer hingucken, wie das überhaupt geschrieben und ausgesprochen wird. Wenn einer da helfen kann, dann doch der. Und plötzlich ist ein Heiland da mit Namen Schröder. Wer hätte das gedacht? Also merken Sie schon, da kann ich nicht ganz ernst bleiben bei diesem Namen, auch wenn ich ihn gar nicht persönlich kenne, aber dass Schröder jetzt der große Erlöser sei, wir wären ja froh, also dass Sie das nicht falsch verstehen, wir sind ja froh, wir würden ja allesamt mitjubeln, wenn dem da irgendwas gelingen würde. Das würde uns ja über die Maßen freuen. Wenn da eine Lösung, eine Erlösung gefunden würde, egal eigentlich durch wen, Hauptsache da kommt endlich mal eine Lösung hinein. Aber Sie merken schon, wie albern das ist auf lange Sicht. Für den Moment einen zu haben, der uns da vielleicht herausholt aus diesem Schlamassel, irgendeine Tür wieder öffnet, wie ein Gespräch wieder anfangen kann. Sondern dass wir das lernen müssen, dass wir von einer Situation in die nächste hineingeraten werden, auch zunehmend. Wir leben in dieser Zeit, wo wir nicht nur kleine Episoden erleben und sagen, haben wir es nochmal geschafft? Sondern wir leben in der Zeit, wo diese Wehen, wie es die Bibel sagt, zunehmen werden. Und wenn wir ehrlich sind und noch einmal das alles Revue passieren lassen, was da hinter uns war, dann sehen wir das doch, was das schon alles war. Dass wir erst in Richtung Syrien gestarrt haben, dann in Richtung Afghanistan, Islamischer Staat und alles, was damit zusammenhing, dann in Richtung Corona, jetzt in Richtung Ukraine, dann wahrscheinlich in Richtung Weltwirtschaftskrise, Ökokrise und was dann noch für Krisen kommen, Energiekrise vielleicht. Wir starren von einer Situation auf die nächste, von einer Richtung in die andere und wenn wir gefragt werden, dann sagen wir, ein Heiland? Wofür brauchen wir denn ein Heiland? Und man nur fragen kann, haben Sie den Knall nicht gehört? Oder die vielen, die nacheinander zu hören waren? Wir brauchen händeringend einen Heiland, händeringend einen Erlöser. Und da heißt es, nein, wir brauchen kein Heiland. Wir möchten nur gerne wieder leben wie vor Corona. Wir möchten gerne wieder ausreichend Öl und Gas und Strom haben und ansonsten wollen wir gerne unsere Ruhe haben, unser bequemes, schönes Leben zurückhaben, ganz ungestört. Wir starren natürlich nicht, also wir, jetzt rede ich von uns, die wir hier sind und die vielleicht im Livestream zugeschaltet sind, die wir an Jesus glauben und an Jesus hängen, wir starren nicht da irgendwo hin, irgendwo in die Gegend hinein, sondern wir erheben unsere Häupter und sehen dahin, wo wir hinzusehen haben, weil wir wissen, woher das Heil der Welt kommt. Und ich hoffe, Sie wissen das wirklich, dass wir nicht nur ein wenig Heil für unser kleines Leben haben, sondern dass wir zu dem sehen, von dem das Heil der Welt, der ganzen Welt und das ganze Heil tatsächlich kommt. Warum? Weil wir, wie es Johannes sagt, ihn gesehen haben. Wir haben ihn gesehen und erkannt und bezeugen. Den, der vom Vater als Heiland der Welt gesandt wurde. Und auf ihn sehen wir, auf Jesus, den Sohn Gottes, auf Jesus, den Heiland, den Erlöser, den Retter, auf seinen Namen, den wir haben, dass er ansprechbar, anrufbar ist und wir richten unsere Augen auf ihn, auf nichts anderes. Ja, wir starren auf ihn, wir dürfen es auch so sagen. Und wir starren mit großer Freude und mit großer Liebe auf ihn. Dass wir vollkommen fokussiert sind auf ihn, auf diesen Namen, auf dieses Kreuz, auf diesen Jesus, auf diesen Erlöser. Nur noch ihn sehen, ohne das andere aus den Augen zu verlieren, natürlich. Wir sind ja nicht blind geworden für das Elend, aber umso mehr sehen wir auf ihn. Und wir erwarten alles von ihm und wir trauen ihm alles zu. Können Sie da mitgehen? Wir erwarten alles von ihm, trauen ihm alles zu, bringen alles unter sein Kreuz und alles vor seinen Thron, vor den Thron des Vaters. Ist das Angst, dass wir das tun? Ist das Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, dass wir sagen, jetzt hilft nur noch beten? Nein. Das ist Liebe. Das ist Glaube, das ist Hoffnung, das ist Klarheit, das ist Zuversicht. Wir haben das gesagt im Psalm, den wir miteinander gebetet haben. dass wir aus Liebe, aus Glauben, als aus Hoffnung zu ihm sehen und wissen, von ihm erwarten wir alles. Das ganze Heil der ganzen Welt. Und umgekehrt, sagt Johannes, umgekehrt sieht er genauso auf uns und nach uns, genauso fokussiert auf uns. Alles dreht sich um die Frage, wie kriege ich die Verlorenen wieder zu mir? Das darf unser Blick sein. Wie kriegen wir die Verlorenen zu ihm? Wie kriegen wir es hin, dass die Verlorenen nicht einfach weiter marschieren irgendwo hin, sondern dass sie ihn sehen können? Dass sie auch sich selber noch einmal neu sehen können. Wenn es in Jeremia 30 von Vers 12 an heißt, da heißt es ja, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Das ist auch ein schreckliches Wort. Deine Wunden sind unheilbar. Und wenn wir diese Welt sehen, die Menschen, die da sind, dann müssen wir sagen, ja, genau das ist es. Genau das war es ja auch bei uns. Deine Wunden sind unheilbar. Deine Sache führt niemand. Da ist keiner, der dich verbindet. Es kann dich niemand heilen. Und dann kommt nachher, aber ich werde dich verbinden und ich werde deine Wunden heilen und ich werde kommen. Dass wir das verstehen, warum Jesus, der Heiland, so notwendig ist, gerade in dieser Zeit und wir das in dieser Zeit neu sagen dürfen. Da ist der, von dem das Heil kommt. Dass der Sohn Gottes in Person geschickt wird, der Retter, der Vollender, der Zurechtbringer, dass er sein Bestes für uns gibt und nicht nur etwas für uns gibt. So sind wir geliebt, so sehr, auf diese Weise, sagt Johannes, ist er darauf fokussiert, uns zu erlösen. So sehr verlangt ihn danach, uns zu suchen und selig zu machen. Und wir werden sehen, er wird es am Ende hinkriegen, diese verlorene und verfluchte Welt ans Ziel zu bringen. Und all die, die noch da herumirren mit diesen unlösbaren Fragen. Und er wird mit ihnen und mit mir es hinkriegen, ans Ziel zu kommen. Warum? Weil wir sehen, wie weit diese Liebe tatsächlich geht, nämlich bis zum Tod am Kreuz. Und noch einmal, nicht für die Frommen, nicht für die Guten, sondern für die Sünder und für die Feinde, die nicht nach ihm gefragt haben. Und wenn dann wieder die nächste Frage kommt, warum brauchen wir eigentlich dieses Kreuz? Das müssen wir noch kurz anschauen. Warum brauchen wir solch ein Kreuz? Warum brauchen wir oder warum braucht der ewige Gott solch ein schreckliches Opfer, nämlich ein Lamm Gottes, den Sohn Gottes, der am Kreuz für diese Welt stirbt? Wofür das Sterben eines Unschuldigen? Wer braucht das? Und das sind vor allem die Theologen, die Christen, die in den Kirchen unterwegs sind, die genau das immer wieder fragen. Warum müssen wir von diesem Lamm Gottes überhaupt noch reden? Man kann doch auch so von der Liebe Gottes sprechen. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Man kann über alle möglichen Formen der Liebe philosophieren, aber diese Liebe, die haben wir nur an einer Stelle in dieser Deutlichkeit. Nämlich die Dimensionen der Verlorenheit zu verstehen und die Dimensionen der Liebe Gottes und die Dimensionen der Erlösung durch Jesus am Kreuz. Es geht ja nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, sondern es geht um die Schuld der Welt. Es geht um die Schuld der Welt. All ihre Kleinigkeiten, vielleicht ihre Kinkelitzchen, vielleicht auch manche Unehrlichkeit, vielleicht auch manche Gewalt, vielleicht auch manch ein Ehebruch, das alles gehört dazu. Ist aber alles nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist diese gehäufte Schuld einer ganzen Welt. Alles, was da zusammenkommt, an Missbrauch, Mord und Totschlag, auch in der Bibel, aber auch außerhalb der Bibel, an Gewalt, Zerstörung, Ungerechtigkeit, tausendfacher, millionenfacher Mord, zig millionenfach. Wenn wir an den Holocaust denken, da haben wir alles vor Augen, was da geschehen ist. Abtreibung von ungeborenen Kindern haben wir im Gebet vorhin schon gehört, Zerstörung von Familienordnungen, Abschaffung der Ordnungen Gottes, die völlige Abkehr von allem, was wir an Ordnungen, an Geboten von ihm haben. Und für uns als Christen ist da fast automatisch die Frage, wie kriegen wir das jemals wieder zurück? Wie kommt da jemals wieder eine klare Ordnung hinein? Kein Mensch glaubt doch ernsthaft, dass wir aus diesem Elend, in dem wir uns im Augenblick befinden, in das wir uns hineinmanövriert haben als Gesellschaft, als Staat, als Volk, dass wir da so einfach wieder rauskommen. Da sind doch die ganzen Fundamente schon aufgeweicht und zerbröselt. Da muss ein ganz neues Fundament gelegt werden, bevor wir da wieder etwas anfangen. Kein Mensch glaubt das. Selbst wenn wir diese Situation jetzt noch mal hinkriegen sollten, mit Corona und mit Russland, Ukraine und noch manches andere. Aber es werden andere Wellen des Unheils kommen und sie werden in einem großen Tempo möglicherweise kommen. Andere Wehen, die das Ende deutlich ankündigen, andere Zeichen, die auch sein Kommen ankündigen für uns, die sein Kommen aber auch notwendig machen. Und dass wir aufblicken, dass wir unser Häupter heben zu ihm und wissen, es ist nicht mehr lang. Es ist nicht mehr lang. Das ist für manche, die schon kurz vor der Ewigkeit stehen, gar nicht mal eine Bedrohung, wenn man ihnen sagt, jetzt haben sie es gar nicht mehr weit. Es gibt auch manche, die sagen, oh nein, das dürfen sie auch nicht sagen jetzt. Aber manche sagen, ja, jetzt habe ich es nicht mehr weit. Das ist was Gutes. Das ist etwas Schönes, wenn jemand sagen kann, aus tiefstem Herzen, jetzt ist es Zeit. Die Zeit ist erfüllt. Es ist nicht mehr weit. Ja, Herr Jesu, komm und komme bald. Dass wir alles ablegen und hinter uns lassen dürfen an Versagen, an Schuld, an Unheil und dass wir dieser Liebe trauen dürfen, und noch einmal dazu ans Kreuz sehen müssen, denn warum soll ich das denn glauben, wie sehr ich geliebt bin? Nur weil das irgendjemand sagt, irgendein Prediger oder Evangelist oder irgendjemand, der mal in der Bibel gelesen hat. Warum soll ich glauben, dass die Liebe Gottes wirklich trägt und dass ich gehalten bin in diesem Netz der Liebe Gottes? Warum soll ich glauben, dass diese Liebe wirklich gilt? Denn die Frage, gilt die denn auch mir, die wird mir bestimmt jede Woche dreimal gestellt in der Seelsorge. Gilt diese Liebe wirklich mir? Gilt sie nicht nur denen, denen das auch gelingt, in dieser Nachfolge Jesu zu leben? Und denen das nicht gelingt, da kann man doch nicht einfach sagen, da gilt diese Liebe auch. Doch, sagt die Bibel, gerade da gilt diese Liebe besonders, dass ich so sehr geliebt bin, als ich noch Sünder war, als ich noch Feind war und als ich noch in der Schuld meines Lebens steckte. Wenn diese Liebe nicht am Kreuz Jesu sichtbar wird, wo soll sie denn dann sichtbar werden? Hier haben wir das Maß der Liebe Gottes, der bis ans Kreuz geht für uns. Und ich verstehen darf, hier geht es um mein Leben. Hier geht es um mein Schicksal, hier geht es um meine Erlösung und um die Erlösung der unzähligen anderen, die da um mich sind. Es geht nicht ohne Kreuz, es geht nicht ohne dieses Lamm Gottes, ohne diese Eindeutigkeit, ohne diese Entschlossenheit, ohne dieses Zeugnis, dass er sich selbst bekennt zu uns, als wir noch Sünder waren und sein Leben hingibt für uns. Dafür haben wir dieses Kreuz und dafür haben wir dieses Zeugnis, dafür haben wir diesen Heiland und Erlöser und den darf man nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen. Lassen Sie ihn nicht gehen, wenn Sie ihn noch nicht haben. Nicht noch einmal, nicht schon wieder, sondern halten Sie ihn fest, bleiben Sie stehen, nehmen Sie ihn an, einen anderen Erlöser, einen besseren Erlöser, einen größeren Erlöser, der Ihr kleines Leben erlösen und heilen und segnen und gut machen kann Einen anderen finden sie nicht. Einen anderen gibt es nicht. Jesus, du bist mein Heiland. Du bist mein Erlöser. Ich fokussiere mich ganz auf dich. Und ich liebe dich, wie ich niemanden sonst lieben kann. Weil in dir alles ist. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, und so dürfen wir auch an diesem Morgen gemeinsam vor dir stehen. Dürfen das in kleinen Schritten noch einmal Revue passieren lassen, noch einmal sehen, noch einmal begreifen, wer du bist und was du für uns getan hast. Und noch einmal diese Dimensionen sehen, dass in dir das ganze Heil der ganzen Welt liegt. Auch für den großen Teil, der noch nichts davon weiß, immer noch Sünder und Feinde sind, immer noch ahnungslos ihre Wege gehen, vielleicht auch immer wieder sagen, dass sie dich nicht brauchen und doch irgendwann vor dir stehen werden und begreifen werden, was sie versäumt haben. Und dann lass uns nicht zu denen gehören, die etwas versäumt haben, die zu schnell einfach weitergezogen sind, die dieses große Heil nicht geachtet haben, diesen Segen, diese Fülle, die wir in deinem Geist haben. Wir bitten dich von Herzen, dass du uns immer wieder anrührst, besonders die unter uns, die noch nie den ersten Schritt zu dir und mit dir gemacht haben, dass sie dich sehen können, dass sie dich erkennen können, den Heiland der Welt und den Heiland ihres Lebens, der alles, alles neu macht. Wir geben dir, unserem Herrn, darüber die Ehre und beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.